Liebe Geschwister, das Thema für heute heißt das Kreuz und die Schlange. Am kommenden Freitag ist ja Karfreitag. Okay, ihr wurdet am letzten Sonntag schon etwas eingestimmt und ich tue es jetzt auch nochmal. Ich habe es aber erst gestern bemerkt, dass der Bruder Lied am letzten Sonntag auch über ein ähnliches Thema gepredigt hat, auch über das Kreuz. Aber es ist ja auch so, kein Ereignis im Neuen Testament ist so ausführlich beschrieben wie die Passion und die Kreuzigung. Also Gefangennahme, Verspottung, Verhöhnung, Geißelung und eben die Kreuzigung. In allen vier Evangelien gibt es zusammen mehr als 450 Verse, die die Kreuzigung und die Passion Jesu im engeren Sinn beschreiben. Und die vielen Leidensankündigungen, die es auch in den Evangelien gibt, die sind da noch gar nicht mitgezählt. Warum berichtet die Bibel so ausführlich über dieses Ereignis? Weil hier unsere Erlösung geschehen ist, weil hier der Friedensschluss mit Gott vollbracht wurde. Früher musste der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste, um die Versöhnung fürs Volk mit Gott zu bewirken. Nun ist Jesus dieser Hohepriester, der am Kreuz die Versöhnung ein für alle Mal bewirkt hat. Und ich muss auch sagen, das größte Wunder der Bibel ist für mich nicht Ostern, also für einen Gott, der durch sein Wort den Kosmos erschaffen hat, kann es ja wohl kein Problem sein, seinen Sohn von dem Tod ins Leben aufzuerwecken. Aber dass dieser Gott Mensch wird, dass er sich kreuzigen lässt, dass er sich anspucken lässt, dass er sich verhöhnen lässt, dass er aus der Herrlichkeit des Vaters zu uns gekommen ist, um den untersten Weg zu gehen und der schließlich am Kreuz geendet hat. Das ist für mich das größte Wunder. Und das alles aus Liebe zu uns. Und er hängt da sozusagen mit ausgebreiteten Armen und wartet auf die, die ihn in ihr Leben einlassen. Es hat auch in der Kunst viele Darstellungen der Passion gegeben und gibt es noch. Ich war vor einiger Zeit mal in Kolmar, und habe mir da den Isenheimer Altar betrachtet von Matthias Grünewald, ein wunderschönes Triptychon, dieser Altar, wo die Kreuzigung sehr schön dargestellt ist. Und auch in der Musik gibt es große Werke zur Passion, Stichwort natürlich Matthäus Passion und Johannes Passion von Johann Sebastian Bach. Normalerweise gehe ich jedes Jahr in ein Konzert, in dem eine der beiden erhaltenen, Bach hat ja mehr geschrieben, aber die sind nicht erhalten, in eine der beiden erhaltenen Passionen Bachs aufgeführt wird. Voriges Jahr war das leider nicht möglich und auch an diesem Karfreitag ist es auch nicht. Corona macht es unmöglich, dass ich hingehe. Leider. Also mir fehlt da was, wenn ich die Passion von Bach da nicht hören kann. Aber zu unserem heutigen Text. Ich lese den Text aus Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 16. Ich lese aber nicht alle Verse, ich lese nur Auszüge, weil ich nicht über alle Verse etwas sage. Und da heißt es: Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag das zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, möchte ich euch heute Morgen auf die Passion Jesu einstellen, ohne deshalb aber Karfreitag vorwegzunehmen. Sehen wir uns mal unseren Text an. Eines Nachts, eine schöne Nacht sozusagen, kommt zu Jesus ein Gelehrter, ein gebildeter Mann, der sich gut auskennt, sicher im Alten Testament. Eigentlich hat er ja eine Frage, aber die stellt er gar nicht, sondern er sagt in Vers 2, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Aber Jesus sieht dem Mann an der Nasenspitze an, dass der Nikodemus nicht mitten in der Nacht zu ihm gekommen ist, um ein belangloses Gespräch zu führen. Und deswegen geht er auch auf seine Schmeichelei mit keiner Silbe ein. Das ist ja so eine kleine Schmeichelei. Also im Schwäbischen würde man sagen, da schmiert man ein bisschen Honig ums Maul. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, es sei denn Gott mit ihm. Darauf geht Jesus gar nicht ein, sondern er beantwortet die Frage, die den Nikodemus wirklich interessiert. Also die Frage, wie kriege ich in meinem Leben einen Sinn, wie werde ich ein neuer Mensch? Und Jesus antwortet ihm, obwohl Nikodemus diese Frage ja gar nicht gestellt hat, in Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Mit anderen Worten, Jesus stellt fast, möchte man sagen, Nikodemus die Frage, vor der sich so viele Namenschristen, vielleicht auch christliche Professoren fürchten, nämlich die Frage, bist du eigentlich wiedergeboren? Und da gibt es unter den Christen, auch unter den christlichen Professoren und unter den Theologieprofessoren zumal viele, die fangen jeden Satz genauso an wie Nikodemus, wir wissen, nur eins wissen sie nicht, ob sie gerettet sind. Und das ist schade. Auch Nikodemus gibt sich nicht zufrieden, sondern hakt zweimal nach. Und beim zweiten Mal fragt er sinngemäß in Vers 9, wie soll denn das funktionieren mit der Wiedergeburt? Kann ich noch einmal in den Leib der Mutter zurückkehren? Und Jesus gibt eine Antwort auf diese Frage, die es in sich hat. Und die heißt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Das ist jetzt aber keine Antwort für jedermann, sondern das ist eine Antwort für einen Theologen, für einen israelischen Theologen, der sich im Alten Testament auskennt, sonst hätte Jesus das so nicht gesagt. Und deshalb wollen wir uns mal das Geschehen aus der Wüstenwanderung Israels näher ansehen, dass Jesus hier in Beziehung zur Wiedergeburt bringt. Ich habe drei Punkte. Erstens die eherne Schlange, zweitens der gekreuzigte Christus und schließlich das dritte, eine Schlange zerstört das Böse. Gehen wir es mal an. Die eherne Schlange. Ich lese mal zwei Verse aus der Wüstenwanderung des Volkes Israels, und zwar 4. Mose 21, die Verse 4 bis 5. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Aus einer Flucht aus Ägypten wurde eine endlose Wanderung. Und wie war es damals? Klar, es war nicht angenehm. Eine Wanderung durch die karge Wüste, kein Brot, kein Wasser, jeden Tag dasselbe Essen. Gestern Manna mit Wachteln, heute Wachteln mit Manna und so weiter. Das geht ein paar Tage lang gut, aber ab dem vierten Tag kannst du das Manna und die Wachteln nicht mehr sehen. Uns ekelt, sagen die, vor dieser mageren Speise. Und dann mussten sie auch noch einen Umweg laufen. Und das hat dann das Fass so quasi zum Überlaufen gebracht. Sie redeten wieder Gott und wieder Mose. Ungeduld, Resignation, Wut, Ärger auf die Vorsteher. Das können wir ja auch aus der Gemeindepraxis. Und da steht das Volk Israel ja nicht allein. Solange alles glatt geht, sind alle zufrieden, alles ist okay. Wenn es Probleme gibt, dann wird es oft auf Personen abgeladen, die da gar nichts dafür können. So ist es auch hier, die reden wieder Mose. Warum und auch wieder Gott? Warum hat Gott das zugelassen, dass es uns so schlecht geht? Und wer mit Nichtchristen über Gott redet, der kriegt irgendwann mal diese Frage zu hören. Warum lässt Gott Krieg, Not, Elend zu? Das ist jetzt heute nicht unser Thema. Ich habe mal in Massenbach über dieses Thema gepredigt. Aber heute geht es um andere Dinge. Und deshalb lese ich jetzt weiter im Text. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Sie bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und zieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange, richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Da sandte Gott also feurige Schlangen unter das Volk. Ja, wir würden sagen, das ist nicht gerade die feine englische Art, wie Gott hier mit seinem vergesslichen Volk umgeht. Und das passt vor allem nicht zu unserer Vorstellung vom lieben Gott. Wie kann denn der nur sein Volk mit feurigen Schlangen traktieren? Es gibt Gottes Liebe, ja klar, darüber sind wir froh und dankbar und jeder, auch ich, predigt natürlich gerne über die Liebe Gottes. Es gibt aber auch, und das ist auch biblische Wahrheit, Gottes Heiligkeit und Gottes Zorn, auch wenn diese Eigenschaften Gottes vom Spielplan der modernen Verkündiger weitgehend verschwunden sind. Und als die Israeliten in ihrer Not zu Jesus kamen, haben sie als allererstes gesagt, bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegräumt. So hätten wir es natürlich gerne, dass Gott uns die Probleme aus dem Weg räumt, so wie in dem Kindergebet. Lieber Gott, mach doch, dass die Vitamine nicht im Spinat, sondern im Pudding sind. Gott räumt uns Schlangen und Schwierigkeiten nicht aus dem Weg. Er gibt uns keine Garantie für ein Leben ohne Probleme. Er gibt uns Jesus, auf den wir blicken können. Und damals bietet Gott aber dennoch auch ein Heilmittel an, nämlich eine Schlange. Und dass eine Schlange als Heilmittel angeboten wird, das klingt doch irgendwie unsinnig. Genauso unsinnig wie die Tatsache, dass unser Erlösungszeichen nicht irgendetwas Erhabenes ist, sondern ein Kreuz. Klar, durch die vielen christlichen Kreuze hat man vielleicht gar nicht mehr so richtig im Blickfeld, was das eigentlich bedeutet, das Kreuz. Das ist ein Zeichen der Schande, des Todes. Verbrecher wurden angenagelt ans Kreuz. Es ist also kein Ehrenzeichen, wie die vielen christlichen Kreuze. Gekreuzigt wurden Räuber und Mörder. Und nochmals den Vers 9. Wenn jemand eine Schlange biss und er sah auf die eherne Schlange so, und er blieb leben. Die Menschen, die von einer Giftschlange gebissen worden sind, sollen ausgerechnet auf deren Symbol, nämlich auf eine eherne Schlange, schauen. Es gibt doch bestimmt schönere, edlere Symbolzeichen als ausgerechnet eine Schlange. Wäre es nicht schöner gewesen, wenn Mose die Bundeslade aufgestellt hätte und darauf hätten sie geblickt? Gott hat es anders gemacht und für die Todgeweihten war die eherne Schlange die Rettung. Und wenn Jesus nicht höchstpersönlich bezeugt hätte, dass sein Erlösungsleiden mit dem Bild einer erhöhten Schlange vorgeschattet ist, ja, dann würde ich es ja gar nicht wagen, diesen alttestamentlichen Bericht auf Jesus zu beziehen. Aber Jesus hat es ja selbst gegenüber dem Nikodemus auf sich bezogen. Wir sind alle ohne Jesus verloren. Wir sind alle von der gleichen Schlange gebissen. Wir sind alle mit dem gleichen Gift der Sünde infiziert. Wir sind vom Tod bedroht. Und wir kriegen von Jesus die Chance unseres Lebens, nämlich dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Was bedeutet denn die Schlange in der Symbolsprache der Bibel, was verbindet ihr denn mit dem Begriff Schlange? Das Böse, die Sünde, der Satan, das verbindet man mit Schlange. Aber kann es sein, dass die eherne Schlange ein prophetisches Vorbild für den gekreuzigten Christus ist? Klar. Oder ich spitze die Frage nochmal zu, warum vergleicht sich Jesus ausgerechnet mit einer Schlange? Klar, Puristen werden jetzt sagen, ja, der vergleicht sich ja gar nicht mit einer Schlange, es geht nur um den Tatbestand der Erhöhung. Aber dann bleibt immer noch die Frage, warum Mose ausgerechnet eine Schlange als Rettungszeichen nehmen musste. Ich werde euch diese Frage noch im Verlauf der Predigt beantworten. Ich will noch auf etwas anderes vorher nämlich hinweisen. Der Blick eines von der Schlange gebissenen Israeliten war etwas ganz Persönliches. Jeder musste für sich selbst hinsehen. Keiner konnte es für den anderen tun. Ein Blick gab das Leben, aber dieser Blick musste getan werden. Es war eine persönliche Verbindung, ein individueller Kontakt sozusagen mit dem Heilmittel Gottes nötig. Und viele Millionen Menschen haben seit Golgatha hinaufgeschaut auf das große Versöhnungszeichen Gottes, das Zeichen des gekreuzigten Christus, und sie wurden geheilt vom Schlangengift der Sünde. Und sie haben das Leben aus Gott in der Wiedergeburt empfangen. Vor 4 Jahrzehnten hatten wir in Massenbach ein Liederbuch, das war bei den Baptisten damals, die wir ja jetzt nicht mehr sind, üblich, und das hieß Glaubensstimme, und da war ein Lied enthalten, das dieses Geschehen abbildet. Und das hieß, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Drum blick nur auf ihn, den der Vater geschickt, der einst auch für dich ward, verwundt. Deshalb sollen wir aufsehen, hinschauen auf den gekreuzigten Jesus als den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ach, da ist das Lied, ich hätte es schon vorher einblenden sollen. Das ist eine Kopie aus der Glaubensstimme. Der zweite Punkt, der gekreuzigte Christus. Was geschah, als Jesus auf Golgatha am Kreuz hing? Der Vater hat seinem Sohn freiwillig die Verantwortung für den Sündenfall der Schöpfung aufgebürdet. Er hat seinen Sohn gerichtet, als wäre er, der Sohn, verantwortlich für alles Böse dieser Welt, als wäre er für das Böse, als wäre er das Böse in Person, als wäre er, um im Bild zu bleiben, die Schlange. Er, der keine Sünde hat, getan hat und in dem keine Sünde war, wurde am Kreuz auf Golgatha zur personifizierten Sünde gemacht. Wir könnten auch sagen, er wurde am Kreuz zur Schlange gemacht. Was will uns das Bild sagen? Gott kann darauf verzichten, uns das Böse zuzurechnen, weil er selbst seinen geliebten Sohn alle Sünden dieser Welt aufgelastet hat, als er im Bild der ehernen Schlange für uns gelitten hat. Jesus hat also am Kreuz die Sünden der Menschen getragen. Das bedeutet im Klartext, es ist so, als habe Jesus, der Sündlose, diese Sünden begangen. Und Gott hat seinen Sohn am Kreuz ja auch als Sünder behandelt. Sünde trennt ja bekanntlich von Gott, und deshalb musste auch Gott seinen Sohn am Kreuz verlassen, weil er durch die Sünde getrennt war. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Jesus mit Sünde beladen war in diesem Augenblick. Jesus, der keine Sünden begangen hat, hat also meine Sünden auf sich genommen. Es ist, als habe er sie begangen und nicht ich. Er hat die Strafe für die Sünden sozusagen am Kreuz auf sich genommen, die ich verdient hätte. Und ich darf leben in der Vergebung, als hätte ich diese Sünden nicht getan. Darum ist mein Schuldschein zerrissen, weil Jesus ihn ans Kreuz geheftet hat. Den, der keine Sünde kannte, hat er für uns zur Sünde, also sozusagen zur Schlange, könnte man sagen, gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Anders ausgedrückt, die erlöste Gemeinde sind die vom Schlangenbiss der Sünde geheilten Menschen. In Galater 3, Vers 13 lesen wir, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch, also ein ganz schlimmes Wort eigentlich, ein Fluch für uns geworden ist. Der Sohn Gottes, den Gott zur Schlange gemacht hat, war 3 Tage im Tod. Es gibt im Alten Testament viele Hinweise auf den Tod Jesu, und zwar auch auf die Tatsache, und das halte ich für sehr wichtig, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ich blende nur einen ein, es gibt aber mehrere. Zum Beispiel Psalm 22, Vers 16, sie haben meine Hände und Füße durchgraben, steht hier. Das heißt also, die Nägel mit den Nägeln durchbohrt. In Sacharja finden wir eine ähnliche Stelle. Das ist also der Hinweis, auf die Nägel am Kreuz. Warum ist mir das wichtig? Das ist nämlich sehr ungewöhnlich. Denn was haben denn die Juden mit ihren Verbrechern gemacht? Die haben die Verbrecher ja gar nicht gekreuzigt. Die haben sie gesteinigt. Die Kreuzigung war eine Spezialtodesart, wenn man so will, der Römer. Und wären, wenn nicht zufällig, Römer im Land gewesen wären, dann wäre Jesus durch Steinigung getötet worden. Woher konnten die Propheten denn wissen, dass Jesus gekreuzigt wird und nicht gesteinigt? Das konnten die nach menschlichem Ermessen überhaupt nicht wissen. Das konnten sie nur durch den Heiligen Geist erfahren. Und deshalb ist mir auch dieser Hinweis wichtig, dass es im Alten Testament auch Hinweise gibt, dass Jesus nicht nur stirbt, sondern dass er gekreuzigt wurde. Und das bringt mich zu unserem dritten Punkt. Eine Schlange zerstört das Böse. In einem Osterlied von Martin Luther gibt es eine Strophe, deren Wortlaut nicht ganz leicht zu verstehen ist. Ich sage es mal vorsichtig. Und da heißt es: Es war ein wunderlicher Krieg, da Tod und Leben rungen, also gerungen haben, gekämpft haben. Das Leben, das behielt den Sieg, es hat den Tod verschlungen. Schon das ist ein seltsames Wort, und es wird noch seltsamer. Die Schrift hat verkündiget das, wie ein Tod den anderen fraß. Ein Spott, der Tod ist der Tod worden. Halleluja. Also okay, das Reimen hat Paul Gerhardt besser drauf gehabt als Martin Luther. Aber immerhin stehen hier Aussagen, die sich nicht sofort erschließen. Ich kenne übrigens dieses Lied auch nur, weil es Johann Sebastian Bach, ich oute mich ja, oder ihr wisst ja wahrscheinlich, ich bin ein großer Fan der Musik von Johann Sebastian Bach. Und er hat das in einer seiner Kantaten vertont. Und als ich hierher gefahren bin, durch die schöne Schwäbische Alb, habe ich mir diese Kantate angehört, die Kantate Nummer 4, falls es jemand nachhören will. Da ist also auch diese Liedstrophe sehr schön vertont von Bach. Das ist eine frühe Kantate, war vielleicht 18 Jahre, als er die komponiert hat, aber hat es sehr schön gemacht. Die Schrift hat verkündiget das, wie ein Tod den anderen fraß. Also muss man ja wohl fragen, wo hat denn die Schrift verkündigt, dass ein Tod den anderen gefressen hat? Jetzt müssen wir zeitlich noch einmal zurückgehen, auch hinter die eherne Schlange. Im zweiten Buch Mose, also noch vor der Geschichte mit der ehernen Schlange, begegnet uns ebenfalls eine Geschichte mit Schlangen. Der Hirtenstab des Mose wurde ebenfalls zur Schlange. Wir lesen dazu 2. Mose 4, die Verse 2 bis 4. Da sprach der Herr zu ihm, was ist da, also zu Mose, was ist da in deiner Hand? Und er sprach, ein Stab. Und er sprach, wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde und der Stab wurde zur Schlange. Und Mose floh vor ihr. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand wieder aus und erfasse sie beim Schwanz. Und er streckte seine Hand aus, ergriff sie und sie wurde wieder zum Stab in seiner Hand. Mose hält also in seiner Hand den Hirtenstab. Und nun wirft Mose diesen Stab auf die Erde. Und wer will, es ist vielleicht nicht zwingend, aber man kann es so sehen und ich sehe es so, wer will, kann in diesem Bild die Erniedrigung Jesus sehen, der gleichsam von Gott auf diese Erde geworfen wurde. Und der Gottesstab wurde durch die Übernahme aller Sünde zur Schlange gemacht. Und vor dieser Schlange ist der Mose geflohen. Bei dem Wort Schlange habe ich in der Elberfelder Übersetzung gesehen, die hat da eine Anmerkung. Und da steht Schlange und Anmerkung oder Drache. Und das hat mir dann keine Ruhe gelassen. Ich habe mal versucht, diesem Wort nachzugehen, das hier steht. Da steht das hebräische Wort Tanin. Also ich kann kein Hebräisch, ich will es auch gar nicht den Eindruck erwecken, als könnte ich es. Ich habe das Wort dann nachgeschlagen, soweit ich es kann. Das kann heißen Drache, das kann heißen Drachenschlange, das kann heißen Ungeheuer, das kann heißen Seeungeheuer. Ist also ein vielschichtiger Begriff. Es ist nicht nur Schlange. Auf jeden Fall, wenn man es mit Schlange übersetzt, ist es sicherlich okay, aber das war keine kleine Blindschleiche. Das muss eine Riesenschlange gewesen sein, die da der Mose zu Gesicht bekommen hat, nämlich so, dass er einen Schreck gekriegt hat und ist geflohen. Das hat mich dann doch erinnert an Jesaja 53, und da heißt es in den Versen 3 und 4, er war verachtet und verlassen von den Männern, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, den man gar nicht ansehen kann. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Aber Mose hat dann die Schlange wieder beim Schwanz ergriffen und zu sich emporgezogen. Aus der Schlange ist wieder der Gottesstab geworden. Wir haben hier aus meiner Sicht ein prophetisches Abbild der Auferstehung und Erhöhung Jesu Christi, da der Sohn wieder zum Vater zurückkehrt. Aber jetzt komme ich zu dem Text von Luther und dazu, ich muss euch heute mit vielen Bibelstellen belästigen. Und dazu 2. Mose 7, die Verse 8 bis 10. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, wenn der Pharao zu euch reden und sagen wird, tut Wunder für euch, so sollst du Aaron sagen, nimm deinen Stab und wirf ihn vor den Pharao, er soll zur Schlange werden. Und Mose und Aaron gingen zu dem Pharao hinein und taten also, wie der Herr geboten hatte, und Aaron warf seinen Stab hin vor dem Pharao und vor seinen Dienern und er wurde zur Schlange. Also bei dem Ereignis handelt nicht Mose, sondern Aaron als der Vertreter, als der hohe Priester sozusagen, der sich mit dem Pharao auseinandersetzt, der ja schließlich ein Typus auf den Herrn, auf den Herrscher der Finsternis ist. Und es hat funktioniert. Er hat den Stab hingeworfen, er wurde zur Schlange. Und dann hat der Pharao sinngemäß gesagt, naja, was der kann, das können wir schon lange. Und dann geht's weiter in den Versen 11 bis 12. Da berief der Pharao die Weisen und die Zauberer oder Magier. Und auch sie, die Zeichenkundigen Ägyptens, taten gleichermaßen mit ihren Zauberkünsten. Und sie warfen hin, ein jeder seinen Stab und ihre Stäbe wurden zu Schlangen. Also auch, da steht auch das Wort Tannin, also Drachenschlangen. Aber der Stab Aarons verschlang ihre Stäbe. Also wenn hier das Böse gesiegt hätte, dann gute Nacht Menschheit. Aber wie schon der Psalmist sagt, die Rechte des Herrn behält den Sieg, so war es auch hier. Das geschah auch bei Mose und Aaron. Aaron starb, verschlang ihre Stäbe. Das müssen wir uns mal jetzt bildlich vorstellen, wie da eine Drachenschlange, eine Riesenschlange die anderen gefressen hat. Wie der zur Schlange gewordene Gottesstab die Riesenschlangen der Zauberer verschlang, hinunterwirkte, in sich aufnahm. Wo waren jetzt die Schlangen der Magier, der Zauberer Ägyptens, die ja das Böse verkörpern? Wo war nun die geballte Macht der Finsternis verschlungen in dem Stab Elohims, in dem Gottesstab oder in dem Stab Aarons? Christus ist zur Schlange geworden, und das meint hier der Luther, mit wie ein Tod den anderen fraß. Christus ist zur Schlange geworden. Wozu? Damit er das Böse, die Ursache und die Folgen aller Sünde verschlinge, in sich aufnehme. Es gibt dazu ein Wort des Apostels Johannes über die Sendung des Sohnes Gottes. Und das steht in 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und auch hier in der Elberfelder, glaube ich, war es eine Anmerkung, dass es auch auflösen heißen kann. Das war es also, was im Vorbild Aarons der Schlangenstab getan hat. Er verschlang die Zaubererschlangen, löste sie auf sozusagen wie eine Schlange, die Beute durch ihren Magensäfte. Er machte sie zu nichts, als ob sie niemals vorhanden gewesen wären. Der ganze Spuk des Teufels ist vergessen, er ist weg, aufgenommen in den Stab Aarons, des hohen Priesters. Nur der Sohn Gottes konnte das Sündengift dieser Welt, des Bösen, in sich aufnehmen, ohne dass es ihm schadete. Er macht aus Tod Leben, aus Fluch Segen, aus Finsternis Licht, und er lässt schließlich alle Gerichte in Heil für uns ausmünden. Der Vater hatte ihn preisgegeben und zur Schlange gemacht, und nun hat er den großen Lebenssieg erfochten und das Heil der ganzen Welt. Er hat den Tod verschlungen in den Sieg. Erinnert euch das an ein Wort des Apostels Paulus, das er sagt in 1. Korinther 15, verschlungen, sagt er hier, ist der Tod in den Sieg verschlungen. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Hölle, dein Sieg verschlungen? Vielleicht denkt hier Paulus bei dem Wort verschlungen eben auch an diese Geschichte mit dem Kampf der Schlangen. Also ich finde es toll, wie das typologisch im Alten Testament abgebildet ist. Und wer diese Typologie nicht sehen möchte oder will oder kann, der möge es als Vergleich nehmen. Auch da, so kann man das genauso auslegen. Nikodemus hat die Frage gestellt, wie soll das geschehen, dass Leben aus Gott uns zuteil wird in der Wiedergeburt? Und er hat vorher noch, ja, manchmal machen auch Gelehrte dumme Anmerkungen, wie die Anmerkung, ob er noch mal zurückkriechen soll in den Leib seiner Mutter. Nein, Jesus hat es ihm klar gesagt, so wie Mose die Wüste in der Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben. Ich zitiere eine Liedstrophe und schließe damit. Das ist auch ein Lied, das in unserer früheren Glaubensstimme enthalten war. Und das heißt, welch Glück ist's, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Von Sünd und Unreinigkeit bin ich jetzt frei und jauchze voll solcher Freud. Jesus ist treu. Amen. Ja, ihr Lieben, ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus, du bist groß und wunderbar. Und wir können dir nicht genug danken, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast. Aus dem einen Grund, wie wir es auch gehört haben in deinem Wort, weil du uns geliebt hast. Jesus Christus, wir danken dir, dass du den untersten Weg gegangen bist, dass du nicht als Mensch Deluxe über diese Erde gegangen bist, sondern dass du dich in der Passion hast verspotten lassen. Du wurdest angespuckt, jemand hat dir mit einem Rohr auf das Haupt gehauen. Du hast eine Dornenkrone getragen, eine schmerzhafte, und du musstest dein Kreuz tragen, obwohl du fast verblutet bist. Du wurdest gegeißelt und schließlich gekreuzigt. Herr Jesus Christus, dafür können wir dir gar nicht genug danken, dass du das auf dich genommen hast. Herr Jesus Christus, wir danken dir aber, dass gerade dieses Kreuz uns auch die Möglichkeit gibt, unsere Schuld loszuwerden. Wir können sie am Kreuz ablegen, egal wie groß sie ist, egal was wir getan haben. Du hast alle Schuld am Kreuz getragen, die wir begangen haben, auch die wir noch begehen. O Herr Jesus Christus, für diese Möglichkeit des Austausches, des fröhlichen Wechsels, wie es Luther sagt, danken wir dir recht herzlich. Und Herr Jesus, schenkst, dass wir aber auch unser Leben so führen, wie es deinem Wort und deinem Willen entspricht. Schenkst, dass wir nicht bewusst sündigen, so im Hinterkopf haben, es wird er uns doch wieder vergeben. Nein, Herr, sondern schenkst, dass wir wirklich unsere Sünde vor dich bringen und dass wir dich bitten, dass wir sie nicht künftig nicht mehr tun müssen. Jesus Christus, und nun möchten wir mit dem Gebet schließen, das du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.